Je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören, hatten wir gerade Mutter- oder Vatertag oder der nächste Mutter- und Vatertag kommt bestimmt. Aber es gibt ja auch Momente, wenn man nicht Vater oder Mutter werden möchte. Und wie verhütet man dann? In Deutschland meistens die Frau mit Pille. Doch längst nicht alle Frauen wollen Hormone einnehmen und schon gar nicht ein Leben lang. Welche natürlichen Verhütungsmethoden gibt es also? Und wie sicher sind die? Kann man allergisch gegen Kondome sein? Und erhöht die Vasektomie beim Mann das Prostatakrebsrisiko?
Lois, you're getting your tubes tied.
Why should I get my tubes tied? You should get a vasectomy.
First of all, I don't know what that is. And second of all, no freaking way.
Peter, it's the male equivalent of a woman getting her tubes tied, except it's actually a lot quicker and safer. Let these guys explain.
Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Arzt und Apotheker, Professor der Medizin mit Schwerpunkt Arzneimittel, Prävention und Gesundheitsförderung. Es ist wieder Sonntag, 15 Uhr, Zeit für eine neue Episode des Podcasts Gesünder mit praktischer Medizin. Wie immer geht es um ein wichtiges Gesundheitsthema mit praktischen Tipps, die Sie direkt umsetzen können. Und Vorbeugen ist immer wichtiger als Heilen oder gar Arzneimittel einzunehmen.
Ja, warum ist das Thema wichtig? Die Rate der ungewollten Schwangerschaften ist immer noch 45%. Die Pille bietet die höchste Sicherheit, doch hat auch Kontraindikationen, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder eine Thrombose. Nebenwirkungen der Pille sind zum Beispiel Rückgang der Libido, ein Krebsrisiko. Oder man hat gar nicht so oft Geschlechtsverkehr und möchte deswegen nicht ständig die Pille einnehmen. Was gibt es also für Verhütungsmethoden ohne Hormoneinnahme? Welche natürlichen Methoden gibt es? Und vielleicht kann der Mann auch ja mal was dazu beitragen. Also ganz natürliche Methode ist die an den Symptomen oder an der Körpertemperatur orientierte Verfolgung des Zyklus, nennt man symptothermale Methode, eventuell noch zusätzlich durch Messung der Hormone ergänzt. Die zweite ist im Grunde eine Barriere. Das ist zum Beispiel das Kondom, Diaphragma. Dann gibt es spermieninaktivierende Verhütungsmittel oder sogar abtötende. Weltweit die häufigste reversible Verhütungsmethode ist das, nämlich die Kupferspirale. Diese Methoden müssen natürlich alle richtig angewandt werden und sollten besser noch in Kombination verwendet werden. Und dann gibt es natürlich die ganz sichere Methode, die irreversible Sterilisation. Meistens bei der Frau, das ist weltweit die häufigste Verhütungsmethode überhaupt oder eben beim Mann. Und gemessen wird die Sicherheit dieser ganzen Methoden über den sogenannten Pearl-Index. Der schätzt die Wirksamkeit von Empfängnisverhütungsmethoden. Und zwar wird es so berechnet, wie viele von 100 sexuell aktiven Frauen werden bei der Verwendung einer bestimmten Verhütungsmethode innerhalb eines Jahres schwanger. Man kann diese Zahl auch für die altersabhängige Fruchtbarkeit nehmen. Also wie viele Frauen von 100 werden innerhalb von einem Jahr schwanger bei regelmäßigem ungeschützten Geschlechtsverkehr, ohne jegliche Form der Empfängnisverhütung. Also bei 19- bis 26-Jährigen werden das 92 von den 100, also fast jede. 27 bis 34 noch ungefähr 86, 87 Frauen. 35 bis 39 nur noch 82. Und ab 45, 50 sinkt dann die Zahl rapide mit dem Einsetzen der Menopause auf 0. Wenn man jetzt also die verschiedenen natürlichen Methoden mit der Pille vergleicht, dann muss man natürlich sagen, an die hormonelle Verhütung kommen die meisten natürlichen Methoden kaum ran. Also zum Beispiel die Pille hat einen Pearl-Index von 0,1 bis 0,9. also eine von 1000 Frauen bis eine von 100 maximal, wird schwanger innerhalb von einem Jahr. Selbst die Minipille hat einen sehr, sehr niedrigen Pöllindex. Die sichersten Methoden sind offensichtlich die Sterilisation des Mannes und der Frau, was die natürlichen Methoden anbetrifft. Danach folgt die Kupferspirale, die ja auch eine chemische Komponente enthält. Komme ich nahe noch drauf, dass das Kupfer und die ganzen Barrieremethoden wie Vaginalring, Diaphragma, Kondom liegen alle so zwischen 1, 2, Kondom kann sogar ganz schlecht bis 12 hochgehen. Und die unsichersten Methoden sind natürlich Coitus interruptus und die Kalendermethode, weil die sehr, sehr aufwendig sind. Aber da gibt es Hilfsmittel. Fangen wir damit an. Die ganz natürliche Methode wäre eigentlich die Aufwachtemperatur täglich zu messen. Und der niedrigste Wert im Laufe eines Zyklus zeigt den Eisprung an. 2 Tage danach steigt diese Basaltemperatur um etwa 0,2 bis 0,5 Grad Celsius. Und ab dem 3. Tag dieser erhöhten Temperatur bis zur nächsten Blutung ist eine Frau eigentlich nicht mehr empfängnisbereit. Man nennt das auch die symptothermale Methode, also die natürliche Familienplanung. Ergänzend kann man dann noch weitere Symptome nämlich messen, den Cervixschleim und den Muttermund. Die Tage, an denen dann eine Frau eigentlich schwanger werden kann, sind an den Finger einer Hand abzuzählen, und findet dann definitiv kein Geschlechtsverkehr statt, ist diese Methode eigentlich sehr sicher. Bei strengerer Anwendung darf nur an den Tagen nach dem Eisprung bis zur Regelblutung Geschlechtsverkehr stattfinden. Das bedeutet aber auch, dass die Frau sich täglich mit ihrem Körper beschäftigt und die Messungen notiert. Und das Hauptproblem ist natürlich, dass die Paare da in dem Punkt nicht so 100% konsequent sind. Aber da gibt es jetzt Unterstützung, und zwar digitaler Art. Es gibt zum einen Apps zur natürlichen Familienplanung, sogenannte NFP-Apps. Die verwalten die Daten. Sie können nicht sehr gut die potenziell unfruchtbaren Tage berechnen. Und die wurden auch alle vor kurzem getestet. Und man muss sagen, der Test lief enttäuschend schlecht aus. Es sind von 23 dieser Apps eigentlich nur 2 gut. Eine ist die MyNFP, die läuft sowohl auf Android als auch iOS. Und die andere ist LadyCycle, nur auf Android. Der Testbericht steht in den Shownotes drin. Ein Nachteil, den viele Apps noch haben, dass sie unnötige private Informationen abfragen, wie zum Beispiel den echten Namen der Anwenderin, das Geburtsdatum oder völlig überflüssige Angaben zur Gesundheit. 9 dieser Apps übertragen sogar Daten, mit denen sich die Anwenderin verfolgen lässt, etwa die Smartphone-Geräte-Identifikationsnummer, und so könnte ihr gezielt Werbung geschaltet werden. Besser sind, und natürlich auch aufwendiger und teuer, sind sogenannte Verhütungscomputer. Das sind kleine tragbare Computer mit automatischer Anzeige des aktuellen Zyklustags und des Fruchtbarkeitsstatus mit so einem kleinen Lämpchen. Je länger diese Verhütungscomputer benutzt werden und mit den Zyklusdaten gefüttert, desto sicherer wird ihre Vorhersage. Und die Anzahl der gefährlichen roten Tage, also rotes Lämpchen, sinkt nach etwa 4 Monaten von anfänglich 10 bis 15 Tagen auf 6 bis 12. Auch hier wieder der Link zu den Tests. Und bei diesen Verhütungscomputern gibt es 2. Einmal Temperaturcomputer, und da waren die Testsieger Trackle und Daisy. Der beschränkt sich im Wesentlichen auf die Messung der Aufwachtemperatur wieder. Und ganz ausgefeilt sind Hormoncomputer. Und da war Clear Blue Advanced wohl der beste. Die bestimmen auch die LH- und Östrogenwerte. Und dazu wird ein urinbenetztes Teststäbchen eingelegt. Natürlich kann es da wieder zu Verfälschungen kommen, wenn Antibiotika eingenommen werden, wenn eine Nierenerkrankung vorliegt oder gar eine Hormonbehandlung. Der Pearl-Index ist dennoch nicht super gut, nur 5. Und diese Computer versagen dann eben bei Frauen, die sehr stark schwankende Zyklen haben oder manchmal auch Zyklen ohne Eisprung. Ein Indiz dafür sind zum Beispiel unregelmäßige Perioden oder Zwischenblutungen, Schmierblutungen oder zum Beispiel, wenn Zeitumstellungen stattgefunden haben, zum Beispiel auf Reisen, Jetlag, oder wenn generell die Tagesstruktur unregelmäßig ist, also Schichtdienst zum Beispiel. Also an sich eine super Hilfe, nur eben sollte Frau einen relativ regelmäßigen Zyklus haben und auch einen relativ geregelten Tagesablauf. Umgekehrt kann man natürlich auch diese Methode einsetzen, wenn ein Kinderwunsch besteht, um dann nämlich ganz gezielt die fruchtbaren Tage zu berechnen und nicht zu verfehlen. Die zweite Methode sind Barrieren. Da gehört das Kondom dazu und das Femidom. Das haben wahrscheinlich viele noch gar nicht gehört, dass es das gibt. Und das Diaphragma. Kondom, Femidom sind, vor allem das Kondom, in Deutschland das beliebteste natürliche Verhütungsmittel. 45% der befragten Männer und 29% der befragten Frauen geben an, ein Kondom oder Femidom zu benutzen. Ein weiterer wichtiger Vorteil dieser Barrierenmethoden ist, dass sie gleichzeitig vor den meisten sexuell übertragbaren Erkrankungen schützen. Und die sind leider im Moment am Steigen. Es kann allerdings bei diesen Kondomen zu Allergien kommen. Und zwar 2% immerhin der Nutzer haben danach dann an den Schleimhäuten im Genitalbereich Juckreiz, Brennen, Quaddelbildung. In einigen Fällen können sich die über den ganzen Körper ausstrecken, bis hin, dass die Augenlider anschwellen. Es sind vor allem Frauen betroffen, aber auch Männer können am Penis Rötungen und Schwellungen haben, sogar einige Zeit nach dem Sex. Manche Menschen reagieren wie beim Heuschnupfen mit laufender Nase, Brennen im Hals, Reizhusten bis zu Asthmaempfällen, sogar Magen-Darm-Beschwerden sind denkbar. Und ganz vereinzelt reagiert das Immunsystem so übersensibel, dass es zum allergischen Schock sogar kommen kann. Was ist die Ursache dafür? Eine Latexallergie. Latex, aus dem werden sehr viele Kondome hergestellt, ist ein Naturprodukt, kann aber auch synthetisch hergestellt werden. Allergische Reaktionen kann man auf beide bekommen, auch auf synthetisches Latex. Im Naturlatex sind das dann Eiweißstoffe, die enthalten sind, und im synthetischen Latex sind es dann Zusatzstoffe, die Allergien auslösen. Und man holt sich solche Allergien zum Beispiel über Haushaltsgegenstände, über Gummihandschuhe, Schnuller, Luftballons, Wärmflaschen. Oder viele Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, zum Beispiel Einmalhandschuhe benutzen, Pflaster und Katheter, können über die Jahre hinweg sich so eine Latexallergie holen. Und das kann 10-17% dieser Berufsgruppen betreffen. Ja, was kann man dagegen machen? Es gibt latexfreie Kondome. Die sind aus Polyisopren hergestellt. Da kann man also drauf achten oder sollte drauf achten. Beim Femidom, also dem Kondom für die Frau, ist das anders. Die sind aus Polyurethan. Die enthalten in der Regel kein Latex. Sind in Deutschland allerdings sehr unbeliebt und auch ein bisschen unsicher. Diese Femidome sehen aus wie ein Schlauch mit zwei Ringen, der in die Scheide eingeführt wird und dadurch praktisch die Scheidenwand auskleidet. Der weiche Ring sorgt innen dafür, dass das Femidom nicht herausrutscht und der zweite Ring bleibt außerhalb des Körpers liegen. Vorteil ist natürlich wieder, dass es nicht nur ein Schutz vor der Schwangerschaft ist, sondern auch das einzige Verhütungsmittel, dass Frauen die Möglichkeit bietet, sich vor sexuell übertragbaren Erkrankungen selbst zu schützen. Diese Femidome können bis zu 10 Stunden vor dem Geschlechtsverkehr eingesetzt werden. Und dann gibt es noch als weitere Barrieremethode das Diaphragma. Das wird ebenfalls nur bei Bedarf verwendet, wird so eine halbe Stunde vor dem Geschlechtsverkehr eingesetzt, aber frühestens 8 Stunden nach dem Geschlechtsverkehr wieder entfernt. Das ist ganz wichtig. Die werden eingepasst zwischen dem hinteren Scheidengewölbe und dem Schambein, müssen vom Frauenarzt individuell angepasst werden und zum Beispiel nach einer Geburt oder einer Gewichtszunahme von mehr als 3 Kilogramm muss diese Anpassung wiederholt werden. Halten etwa 5 Jahre, muss man regelmäßig auf Risse prüfen und sollte idealerweise mit einem Spermizid kombiniert werden, also einer Spermiziden, Spermien abtötenden Cremesalbe, kommen wir gleich dazu. Dritte Abteilung sind also Spermien inaktivierende oder abtötende Methoden. Da gehören eben diese Spermiziden, Salben, Cremes und so weiter hinzu. Die enthalten zum Beispiel Nonoxynol 9, Milchsäure oder Zitronensäure. Sind also ein ideales Ergänzungsmittel in Kombination mit Barrieremethoden wie Kondom oder Diaphragma. Die gibt es als Salben, Cremes, Zäpfchen oder Schäume. Anwendung ist 20 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr, möglichst bis zum Muttermund und wirkt dann etwa eine Stunde für einen Samenerguss. Die Nebenwirkungen sind bei Milchsäure- und zitronensäurehaltigen Präparaten eher gering. Dieses Nonoxynol kann allerdings zu Schleimhautreizen führen, Brennen, Wärmegefühl und auch Allergien. Und dann was sehr Sicheres ist die Kupferspirale. Die wirkt natürlich einmal mechanisch dem Einnisten einer Eizelle entgegen, aber das dort enthaltene Kupfer vermindert auch die Beweglichkeit der Spermien so, dass eben die Eizelle nicht befruchtet wird. Ist relativ risikoarm und sehr effektiv. Der Pearl-Index ist mit 0,3 bis 0,8 sehr, sehr niedrig, fast so sicher wie die Antibabypille. Es ist auch weltweit das am häufigsten benutzte Mittel zur reversiblen Empfängnisverhütung. In Deutschland zwar nur 10% der Frauen, in China aber zum Beispiel 46% der Frauen. Die Kupferspirale wird während der Menstruation in die Gebärmutter eingelegt und kann dort bis zu 5 Jahren bleiben, also dient der langfristigen Verhütung. Alle 6 Monate sollte man den Sitz kontrollieren. Da gab es auch Befürchtungen, dass es eventuell Schwierigkeiten geben könnte bei einem bildgebenden Verfahren der Magnetresonanztomographie, dem MRT. Da werden sehr hohe Magnetfeldstärken angewandt und die können in Metallen theoretisch hohe Temperaturen erzeugen, was ja dann ein theoretisches Risiko wäre. Da ist jedoch eine Arbeit in 2019 rausgekommen, die da Entwarnung gab. Es besteht kein Risiko für eine mögliche Schädigung. Allerdings kam dabei heraus, es gibt noch ein weiteres bildgebendes Verfahren, nämlich die Computertomographie, CT-Bildgebung. Und da war tatsächlich im Bereich der Spirale die Bildgebung beeinträchtigt, was dann aber erfahrene Radiologen berücksichtigen. Ja, und die letzte Methode, die sicherste, aber auch die endgültigste, ist die Sterilisation. Ich hatte es eingangs schon gesagt, die Sterilisation bei Frauen ist die weltweit häufigste Verhütungsmethode. Da gibt es 2 Methoden, einmal laparoskopisch, also durch die Bauchdecke, durch kleine Einschnitte hindurch. Da werden die Eileiter durch eine Elektrokoagulation verschweißt oder mit einem Clip eingeklemmt. Der Eisprung findet also weiterhin ganz normal statt, nur die Eizelle gelangt eben nicht mehr über die Eileiter in die Gebärmutter, sondern wird in der Bauchhöhle irgendwann abgebaut. Komplikationen, weil es natürlich ein chirurgischer Eingriff ist, sind Infektionen, Nachblutungen, Schmerzen, Thrombosen und Verletzungen der Nachbarorgane. Die andere Methode zur Sterilisation bei der Frau ist hysteroskopisch. Die Methode steckt aber noch in den Kinderschuhen. Die Schwangerschaftsrate und wie häufig es zu Komplikationen kommt und deren Schweregrad ist noch offen. Die Evidenz ist also eher schlecht im Moment und deswegen kann ich eigentlich dazu keinerlei Empfehlungen abgeben. Da werden dann einmal bei der Eschur-Methode zwei Mikrospiralen in die Öffnungen der Eileiter platziert oder bei Overblock ein Stift. Aber wie gesagt, das ist noch zu neu, die Methode. Ja, und bei Männern weitaus seltener der Eingriff, obwohl er viel einfacher und viel risikoärmer ist. In Deutschland entscheiden sich nur rund 5% der Männer zwischen 18 und 49 für die Sterilisation. Dabei werden die Samenleiter unter örtlicher Betäubung durchtrennt und das Ejakulat wird dann in einigen Abständen kontrolliert, bis keine Spermien mehr nachgewiesen werden. Das dauert etwa so 4 bis 5 Monate, in denen selbst nach der Vasektomie noch verhütet werden muss. Einer von 400 Männern bleibt sogar zeugungsfähig. Um aber noch besser in das Thema einzusteigen, war Christoph Pies so freundlich, dass ich ihn kurz in diesem Podcast reinrufen durfte. Viele von Ihnen werden ihn noch kennen. Er war schon öfters Gast im Podcast. Er hat 2 medizinische Ratgeber publiziert. Der eine ist Was passiert beim Urologen? Das andere ist der Männer-TÜV. Und er hat auch seit neuestem den Podcast Die Pinkelpause.
Okay, Christoph, dann schalte ich dich mal kurz rein in diesen Podcast als Experte in der Urologie. Wir sind jetzt beim Thema natürliche Verhütung und da ist natürlich Vasektomie ein ganz wichtiger Aspekt. Wie läuft denn das genau ab, so eine Vasektomie?
Ja, zunächst hallo Harald, schön, dass ich wieder zu Gast sein darf. Grüß dich. Vasektomie ist ein relativ kleiner Eingriff beim Mann. Bei der Frau ist das ja eine etwas größere Sache, weil man ja über eine Bauchspiegelung da an die Eileiter ran muss. Beim Mann kommt man an die Samenleiter am Hodensack sehr gut heran. Also man kann die sehr gut durch die Haut tasten. Und das läuft dann so ab, dass entweder in der Mitte oder an beiden Seiten eine kleine Betäubung gemacht wird. Den Samenleiter drückt man sich dann unter die Haut hoch. Die Haut wird auf einem ganz kurzen Stück eröffnet. Man zieht sich dann den betäubten Samenleiter durch die Haut nach draußen sozusagen und dann wird aus jedem Samenleiter so ein 1 Zentimeter langes Stückchen entfernt. Die Enden werden zugeschweißt und dann nach hinten umgenäht, damit die also nicht mehr miteinander in Kontakt treten können.
Das heißt auch Vasektomie. Also Vasdeferenz ist dieser Samenleiter.
Genau.
Ektomie heißt herausschneiden. Also ja, man schneidet es nicht nur durch, sondern man nimmt tatsächlich ein Stück raus.
Ja, es gibt viele verschiedene Verfahren. Also das Unsicherste wäre jetzt einfach nur einen Faden da drum zu legen und zuzuknoten. Das Zweitunsicherste ist einfach nur durchzuschneiden und das so End an End aneinander liegen zu lassen. Wir machen das, was am sichersten ist, nämlich wirklich durchtrennen, Stückchen rausschneiden, zuschweißen, umnähen und noch in verschiedene Ebenen versenken. Also dass man da maximale Sicherheit bekommt, dass da nichts mehr durchgeht.
Also du machst diese Vasektomie auch selber?
Ja, das ist ein häufiger Eingriff mittlerweile, genau. Das ist, man sagt so 5% aller Männer zwischen 20 und 50 lassen das machen oder sind sterilisiert und das nimmt tatsächlich auch zu.
Angenommen, sagen wir mal, man hat das mit 40 gemacht, mit 50 entscheidet man nochmal anders, wie problematisch ist das?
Das ist sowohl als auch, also man kann die wieder zusammennähen. Das ist aber ein relativ aufwendiger Eingriff mit OP-Mikroskop und man erreicht dann schon in über 90% wieder eine Durchgängigkeit, also dass man später in der Samenflüssigkeit wieder Samenzellen nachweisen kann. Aber die Schwangerschaftsrate ist nicht so hoch. Also man hat dann nicht so ein gutes Spermiogramm, dass da eine komplett wieder hergestellte Fruchtbarkeit da ist. Also die Schwangerschaftsraten liegen also deutlich unter diesen 90%. Also man kann zwar Spermien wieder nachweisen, aber die Schwangerschaftsraten liegen da was nicht so. Man sollte also schon zu dem Zeitpunkt, wo man es machen lässt, sich möglichst sicher sein. Aber klar, die Lebensumstände können sich ändern.
Und wie sieht's aus mit Komplikationen kurz danach und generell? Wir haben es ja beide machen lassen, wir wissen es ja. Wir sind N gleich 2. Ja. Ne? Also ja. Ich habe überhaupt keine Komplikationen gehabt.
Und Reproduktionsrate ist jetzt 0 bei uns. Ja.
Ist 0 bei uns, genau. Ja, genau.
Also die Komplikationen sind sehr gering. Also die direkt perioperativ gibt es fast gar keine. Also das ist schon ein schmerzarmes Verfahren. Klar, bei jeder Operation muss man über Blutung, Infektion, Wundheilungsstörung aufklären. Größere Komplikationen habe ich persönlich noch nicht erlebt. Aber klar, die Männer spüren das in den ersten Tagen danach. Leichtes Ziehen in der Leiste. Die Umnahtstellen können ein bisschen druckschmerzhaft sein beim Fahrradfahren, beim Geschlechtsverkehr. Das ist, ist halt ein kleiner Eingriff. Ne?
Manche Männer könnten ja auch meinen, sie hätten danach kein Ejakulat hinterher mehr. Aber ja, das haben sie. Das ist auch völlig normal. Ne?
Berechtigte Frage, weil man sich das so vorstellen könnte, aber tatsächlich machen die Spermien, die aus dem Hoden kommen, nur 5% maximal des Ejakulates aus. Der Hauptteil kommt aus den Samenblasen und der Prostata. Und auch der Hormonhaushalt, haben auch viele Angst, werde ich jetzt kastriert? Nein, man wird nur sterilisiert. Der Hormonhaushalt bleibt auch unverändert.
Jetzt müssen wir aber noch eine wichtige Sache ansprechen, die in der Literatur hin und her und hingeht. Leider geht es im Moment hin. Nämlich das mögliche Risiko, dass nach so einer Vasektomie das Prostatakrebsrisiko erhöht ist.
Ja, ganz kurz der Hintergrund. Es gab vor einigen Jahren eine Studie, die das so mal auf den Tisch brachte. Das war aber eine Beobachtungsstudie, sogenannte Longitudinalstudie, die nur an medizinischen Fachberufen durchgeführt wurde. Und da war das Prostatakrebsrisiko bei den Männern, die sterilisiert waren, langfristig leicht erhöht. Und man hat das dann so erklärt, dass die ohnehin häufiger zu Vorsorgeuntersuchungen gehen und sich häufiger untersuchen lassen, weil sie halt in ärztlichen Berufen tätig sind. Und so hat man das dann stehen lassen, hat gesagt, ja, eigentlich ist das nicht bewiesen. Und jetzt kam aber nochmal eine dänische Studie, eine große epidemiologische Studie an 2 Millionen Männern. Und von diesen 2 Millionen Männern entwickelten 26.000 ein Prostatakarzinom. Und die wurden dann untersucht in die Gruppe mit Sterilisation. Also von diesen 2 Millionen Männern waren 140.000 sterilisiert und die Gruppe ohne Sterilisation. Und da hatten nach 10 Jahren Beobachtungszeitraum leider die Sterilisierten ein um 15% erhöhtes Prostatakrebsrisiko. Und nicht nur Anfangsstadien, sondern auch mittlere Aggressivitäten waren da nachzuweisen. Also man muss jetzt leider das Pendel wieder in diese Richtung ausschlagen lassen. Also es ist nicht vom Tisch, dass nach einer Sterilisation langfristig ein gering erhöhtes Prostatakrebsrisiko sich da manifestiert. Die dahinter liegenden Ursachen werden auch diskutiert. Es könnte zu tun haben mit Flüssigkeiten, die nicht mehr aus dem Nebenhoden durch die Prostata gehen und da schützenden Effekt ausüben könnten. Hormonelle Sachen werden diskutiert, aber so richtig wissen tut das keiner, was da genau theoretisch passieren könnte.
In der Studie wird ja noch beschrieben, dass seltsamerweise andere Tumoren weniger oft vorkommen. Aber das könnte möglicherweise ein Artefakt sein. Ne?
Das könnte ein Artefakt sein. Es werden andere Krebsarten 9% weniger gefunden. Diese sind aber alle normalerweise Alkohol- oder Nikotin-assoziiert. Also im Umkehrschluss heißt das, dass die Vasektomierten, die sterilisierten Männer, vielleicht gesundheitsbewusster sind oder gesünder leben generell und deshalb dieser Unterschied da auftreten mag.
Genau, das hätten sie mit und ohne Vasektomie wahrscheinlich dann, oder?
Genau. Man müsste dann eigentlich die Gesundheitsbewussten und die nicht so gesundheitsbewussten näher untersuchen.
Vasektomieren, genau.
Genau.
Ja gut, vielen Dank für diese Erklärungen. Bei der Gelegenheit wollte ich erwähnen, du hast ja jetzt noch einen eigenen Podcast und der geht ganz schön ab, wie man liest.
Ja, das macht auch richtig Spaß. Ist die Pinkelpause und das mache ich zusammen mit Jochen Dominikus, das ist ein Radiojournalist. Und ja, wir plaudern auch über urologische Themen, werden die Sterilisation sicherlich auch mal ins Visier nehmen. Aber auch sonst viele spannende Sachen rund um die Urologie, Männergesundheit, auch Frauen kommen nicht zu kurz.
Wunderbar, dann wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin damit.
Dir auch, Harald, danke.
Ja, okay.
Bis also, bald.
Tschüss.
Ciao. Wear a condom when you do it with your wife. Oh.
or anyone else you do it with, we promise not to tell, like that new hot chick at work.
Ja, und bevor ich das Wichtigste nochmal zusammenfasse, meine Bitte an Sie, wenn Ihnen dieser Gratis-Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch bitte auf iTunes mit einem kurzen schriftlichen Kommentar zum Beispiel. Da hat RaceChris277 geschrieben, vielen Dank für diesen Podcast, ich schätze die kompetente Information ohne Chaka und Selbstdarstellung, weiter so. Oder UBS27, ich bin immer wieder dankbar, ein abgewogenes Wissen über Medizinthemen zu erfahren. Da freut man sich natürlich. Oder geben Sie 5 Sterne. Je nach Statistik habe ich inzwischen etwa so 1.000 bis 8.000 Hörer. Da blicke ich selber noch nicht so ganz durch, wie viel das nun sind. Aber nur 71 Bewertungen auf iTunes und nur 6 Kommentare. Da wäre ich Ihnen doch dankbar, wenn Sie da ein bisschen mehr bewerten und kommentieren würden. Schönen Dank im Voraus. Und teilen Sie den Podcast, laden Sie Freunde dazu ein, so lernen noch mehr Menschen diesen Podcast kennen. Wir können auch gerne direkt in Kontakt kommen, zum Beispiel für Fragen, Anregungen und Themenwünsche. Da gibt es 2 Gruppen, die auch mehrmals mit weiteren Infos gefüttert werden, zum Beispiel auf Facebook eine Gruppe oder eine Telegram-Gruppe. Die Links zum Beitreten sind auch in den Shownotes. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schicken. Da habe ich schon einige sehr spezifische Beratungen oder zumindest einfach mal eine zweite Meinung beisteuern können. Habe ich auch einige Themenwünsche enthalten, zum Beispiel zu Herpes, das habe ich inzwischen behandelt, Entspannungstechniken, Stressresistenz, Bruxismus, Alkohol, allgemeine Gesundheitsvorsorge, regelmäßige Check-ups, Krebsvorsorge, Impfungen, fachärztliche Untersuchungen, alles unter Berücksichtigung des Alters wird alles noch vorkommen. Und manchmal erhalte sogar ich wieder Tipps zur Technik oder Sprachtechnik. Ich hoffe, dass die besser geworden ist. Vielen Dank dafür.
Let these guys explain.
A vasectomy's a medical procedure. One that makes you half a man.
You're half a man.
Remember when you twisted up your garden hose? Well, essentially that is the plan. That is the plan.
Und der heutige Pharma-Song ist ein bisschen ungewöhnlich. Der heißt zwar Vasectomy-Song, was jetzt passt und nicht so ungewöhnlich ist, aber der ist nicht richtig von der Band, sondern von dem Barbershop-Quartett, das viele wahrscheinlich aus Family Guy kennen und hier speziell aus der Episode Sibling Rivalry. Also ein richtiges Album gibt's nicht. Dafür ein Zitat, was alles in sich hat. A vasectomy is a medical procedure, one that makes you half a man. You make a small incision in the scrotal skin, isolate the vas, and then you snip. Ja, und die wichtigsten Punkte nochmal zusammengefasst von heute. Es gibt also im Wesentlichen 4 Methoden zur natürlichen Empfängnisverhütung ohne die Pille. Irreversibel und die sicherste ist natürlich die Sterilisation. Die Sterilisation der Frau ist die häufigste Verhütungsmethode weltweit. Beim Mann wäre es eigentlich einfacher. Hat leider, wie wir heute lernen mussten, ein leicht erhöhtes Risiko für Prostatakrebs. Die reversiblen natürlichen Verhütungsmethoden sind natürlich nicht annähernd so sicher wie die Pille, deswegen sollten sie besser kombiniert werden. Die sicherste von allen denen ist die Kupferspirale. Die natürlichste, wenn man so will, ist die Temperaturmethode, besser ergänzt über die Hormonmessung mit eben so einem Hormoncomputer. Und die beliebteste natürliche Verhütung in Deutschland ist die Barrieremethode, vor allem das Kondom. Diese Methode ist aber nicht sicherer als die Temperaturmethode, hat aber wiederum den Vorteil, dass sie auch vor Geschlechtskrankheiten schützt. Ja, ich hoffe, Sie haben das wieder als sehr informativ empfunden. Ich habe auch wieder was gelernt heute und wir hören uns dann am nächsten Sonntag.
Well, I'm starting to get the picture, but how's it done?
You make a small incision in the scrotal skin. Isolate the vas and then. Isolate the vas and then you hold it in position with a towel clamp. Then you snip the fibrous tissue.
Then you snip the fibrous tissue.
Hey, but you'll never have to wear a condom when you do.